Freunde, wenn man meint, am Freitag noch schnell eine Folge aufnehmen zu müssen, kann es natürlich sein, dass die Technik schon halbe Wochenende ist und die Tonqualität nicht ganz die gewohnte Qualität hat. Deshalb, es klingt heute ein bisschen anders als sonst. Seht uns bitte nach. Ansonsten ist alles beim Alten und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid an einem Freitag. Freitag ist normalerweise nicht Korbjäger-Tag, aber die Vorrunde ist durch. Die K.O.-Runde steht an und da dachten wir könnten eigentlich noch mal uns kurz zusammensetzen. Und deshalb ist er mir jetzt auch wieder zugeschaltet. Nicht mehr aus Köln, immer noch nicht live, aber wie immer natürlich schonungslos direkt. Der niemals unterkühlte.
Ohne Frags. Ich mein bin Name niemals unterkühlt, oder was? Ich habe noch nie gehört.
Ich wollte so ein bisschen, weißt du, dich aus der Reserve locken, indem ich quasi eine Antithese zur These aufstelle.
Und soll ich jetzt zurückprovozieren, oder was?
Wenn dir was einfällt, jederzeit.
Ja, mir fällt nichts ein.
Siehste,
ich bin wieder geblufft.
1-0 Marbeiter, stark. Und das ist noch nicht mal eine Minute. Schneller aus der Kabine gekommen als die deutsche Nationalmannschaft, ne?
Sowieso. Die haben selten 1-0 geführt, das stimmt.
Selten das erste Tor geschossen, auch der erste Freiburg saß nicht zwingend, wenn es ihn denn gab. Aber wir werden natürlich noch so ein bisschen über die Deutschen heute sprechen. Am Anfang aber dachte ich mir, du hast jetzt so ein bisschen Reisen hinter dir, ne? Also jetzt letzte Woche noch Köln, jetzt Berlin.
Ich bin auch immer noch sauer.
Eben, also der Zug hat dir ja so ein bisschen im Stich gelassen, habe ich mitbekommen, auch Trip so zwischen Stopp in Hamburg und dann weiter, was da genau im Argen lag, was da genau genervt hat, so, ne, lass er mal dahingestellt. Die Frage ist aber, welche Playlist hat dir das Warten und den Ärger wenigstens etwas reduziert?
Welche Playlist?
Oder was lief in deiner Playlist?
Nicht die vom DJ in Köln, das kann ich,
da haben wir
relativ wenige seiner Songs haben es auf meine Playlist geschafft, muss ich gestehen.
Nee, ich, wenn du ich sagst, hab, wenige, welche dann? Welche haben es geschafft?
Keins. Also ich habe tatsächlich eine Playlist, wo zumindest Still Dre drauf ist, was doch öfter mal lief. Ich fand es auch eh ganz interessant, bei den Spielen, die nicht von Deutschland waren, war es eh ein bisschen anderer Mix. Ne? Also als Frankreich gegen Slowenien gespielt hat, war irgendwie vor dem vierten Viertel, kam auf einmal Crossroads von Bone Thugs and Harmony, wo ich schon dachte, okay, komische Auswahl hier. Aber naja, dann hat Deutschland gespielt und dann war halt irgendwie wieder Ballermann. Also ja, die Sachen haben sie
nicht. Es scheint irgendwie gefühlt die Identität in Anführungszeichen der Deutschen zu sein. Irgendwie, wenn irgendwo Großveranstaltung, dann bitte Ballermann.
Ja, meine Theorie ist einfach kleinster gemeinsamer Nenner. Also da, ja. Ich meine, das haben ja alle auch mitgemacht. Nicht alle auf der Pressetribüne, aber so.
Den Schwenk hätte ich aber gern gesehen, wie die ganze Pressetribüne da steht.
Ich habe auch meine Lampe angemacht und dann ging es los. Nee, aber also man muss ja sagen, so die Animation in Anführungszeichen, die er gemacht hat, die hat ja funktioniert. Also die Leute fanden es ja irgendwie, viele fanden es jedenfalls gut. Von daher gibt es einem in irgendeiner Form auch recht, aber ich hätte was anderes gehört. Auf meiner Playlist, so ich habe tatsächlich vor ein, zwei Wochen eine zusammengestellt, die zum Schreiben heißt. Und die höre ich dann eigentlich einfach die ganze Zeit. Ich habe gestern auch mal wieder den Low Post gehört. Das hat unterwegs auch ein bisschen Zeit vertrieben, aber ansonsten höre ich die und da sind so Sachen wie das neue Rock Marciano Album drauf, also ein paar Lieder davon. Bisschen Freddie Gibbs immer. Bitte? Ja, genau, Rock Marciano und The Alchemist, genau. Ja. Elephant Man's Bones kann ich nur empfehlen. Für alle Leute, die komplett weirde Musik gut finden.
Es ist weird. Rock Marciano ist auch weird einfach.
Also er hat einfach extrem weird, ja.
Es ist einfach seine eigene Geschwindigkeit und sein eigenes.
Er klingt halt irgendwie mehr wie so einer, dem irgendwie ein Kiosk gehört und der aber so ganz komische Sachen aufschnappt in der Zwischenzeit und einem die dann so ein bisschen unter der Hand irgendwie verrät. So hört er sich einfach immer an.
Ja.
Mit so einem krassen Flair dabei und irgendwie so die Wortspiele und so der Humor, der dann teilweise mit reinfließt und so und dann ist es halt wieder furztrocken. Finde ich irgendwie geil. Also das Album ist für mich bisher so dieses Jahr, glaube ich, das, was ich am besten finde. Auch wenn es für bestimmte Stimmungen ist, sagen wir mal so.
Ja, das stimmt, das stimmt. Ich habe auch, also du hast mir empfohlen, ich habe es, glaube ich, sogar vorher, weil ich dir natürlich bei Twitter, also aus allernächster Nähe folge, habe ich da, glaube ich, schon gesehen, weil du da irgendwas empfohlen hast. Du hast auch
einen Push eingestellt, oder?
Natürlich. Lohnt sich. Du bist der Einzige auch. Du bist der Einzige. Du und Wutsch. Auf jeden Fall, da habe ich gehört, ja, und ich mag Rock Marciano auch ganz gerne, aber stimmt, die Stimmung muss passen quasi. Die Stimmung muss passen. Weil eigentlich ist in meinem Hip-Hop- und Rap-Geschmack, beziehungsweise was ich eigentlich gerne höre, ich brauche mehr Fluss normalerweise.
Ja. Mehr Boomback, mehr Klatschen im Hintergrund.
Ja, auf jeden Fall. Klatschen im Hintergrund ist für mich ganz wichtig. Ist ganz
wichtig. Nee, achso, aber Action Bronson höre ich gerade noch sehr viel. Ist auch so ein bisschen die machen zwar auch viel zusammen, aber der ist halt etwas lauter. Aber auch hat auch gute Sachen gemacht.
Was mich da immer bei Action Bronson immer wirklich fasziniert, ist, er klingt wie Ghostface. Oder klingt Ghostface wie Action Bronson, man weiß es nicht. Aber sie sind auf jeden Fall, die Stimmenlage ist einfach sehr, sehr
ähnlich. Ja, das stimmt.
Deshalb ist es manchmal, aber ja, geht auch. Wie gesagt, mein Favorit ist Black Thought und Danger Mouse momentan.
Ja, das Album finde ich auch nach wie vor richtig gut.
Also läuft weiterhin. Ich meine, das ist auch, das ist Anfang August rausgekommen, Mitte August rausgekommen. Und finde ich den Mix aus. Ich finde, es hat endlich mal wieder gute Beats zu Black Thoughts Stimme, Flow und auch Erzählgewalt gefunden und Wortspiel. Das finde ich halt irgendwie ganz geil bei dem Album.
Ja. Ja, also gerade, ich hatte da auch noch dazu gelesen, dass sie die Sachen eigentlich in so einem Zeitraum irgendwie von 7 oder 8 Jahren aufgenommen haben. Und ich finde, trotzdem hat man das Gefühl, dass es so einen gewissen roten Faden auch einfach gibt. Mhm. Also es passt halt irgendwie alles gut zusammen. Und also die beiden ergänzen sich. Danger Mouse ist natürlich auch ein guter Produzent, auch wenn der teilweise auch völlig andere Sachen macht. Aber bietet einen sehr guten Rahmen für das. Und ich meine, Black Thought hat sowieso in seinem Leben, glaube ich, noch keinen schlechten Part abgeliefert. Das ist halt, also, der kann das halt einfach.
Er liefert einfach, egal in welcher Konstellation, egal wo, egal was.
Black Thought ist übrigens irgendwie 2 Jahre jünger als Rakim. Krass. Das finde ich relativ krass, weil Rakims Prime vor 30 Jahren vorbei war. Also Rakim ist auch irgendwie nur 2 oder 3 Jahre älter als Jay-Z, würde man auch nicht unbedingt denken. Aber ist immer noch ein junges Genre.
Ja, das stimmt. Rakim, ja. War mir auch nicht so bewusst. Aber gut.
Wieder was gelernt.
Ja, wieder was gelernt. Ich höre gerade übrigens tatsächlich, also ich habe auch so eine Schreibplaylist und ich muss mich da manchmal gerade so ein bisschen anschieben, quasi, wenn ich was schreiben muss. Und das heißt muss, aber gerade finde ich es ganz geil, wenn so ein bisschen was dahinter ist. So, ne? Ich höre gerade regelmäßig den Track von Hustle, weißt du, von der Boa Challenge.
Ja,
ja. Der ist so, okay, los geht's. So, weißt du, so, und dann räume ich Silben ab wie Bo Cruz, Tobias Harris. Und
nice.
Konsorten. Deshalb, ne? Ist geil. Ist einfach geil. Gut. Wie kommen wir zum Basketball? Ja, haben wir eigentlich gerade schon. Hustle, ne? Und Bo Cruz, a.k.a. Juancho Hernan Gomez, ist ja auch noch dabei mit Spanien. Wir werden wahrscheinlich einen kleinen Ausblick so auf die Achtelfinals, Viertelfinals, Bracket stehen ja. Hauptsächlich geht es natürlich um Deutschland, die morgen gegen Montenegro spielen. Du hast gerade schon gesagt, leider ohne Vuč. Dafür mit Bundesliga-Legende in the making, Marko Simonovic. Wir sind sehr gespannt. Bevor wir starten mit der Eurobasket, aber vielleicht noch News aus dieser Nationalen Basketball Association, über die wir sonst ganz gern sprechen. Maxi Kleber nicht dabei bei der EM, aber weiterhin dabei bei Dallas. Verlängert, 3 Jahre. War für dich eigentlich nur eine Frage der Zeit. Es gab ja vorher schon die Meldungen. Chams hat ja gesagt, dass sie kurz davor sind, sich auf 3 Jahre 33 Millionen zu einigen. Hast du auch so über den Sommer schon den Eindruck gehabt, dass es eigentlich für Dallas keinen Sinn ergibt, Kleber ziehen zu lassen, beziehungsweise dass es vor allem Sinn ergibt, ihn zu halten mit dem Profil, das er mitbringt als Spieler, vielseitiger Verteidiger, wenn es kann sein Dreier treffen, klar, es gibt manchmal Spieler, denen es nicht so läuft, aber im Grunde eigentlich ein optimaler Spieler so neben Doncic.
Ja, also es ergibt schon sehr, sehr viel Sinn für die Mavs und also sowieso, weil der Preis jetzt, finde ich, auch sehr gut ist. Ich könnte mir vorstellen, oder hätte mir vorstellen können, dass wenn er jetzt nochmal eine starke Saison gespielt hätte und dann auf den Markt gekommen wäre, dass er vielleicht sogar noch ein bisschen mehr bekommen hätte. Ich habe auch tatsächlich dabei festgestellt, dass Tim McMahon Ahnung hat, weil also ich habe ja ihn erst vor einer Woche im Interview gefragt, also ob so die neuen Verpflichtungen im Frontcourt irgendwie was für Kleber bedeuten und seine Rolle und so oder ob er denkt, dass das wegen auslaufendem Vertrag vielleicht auch jemand ist, der dann mal in einem Trade sein könnte. Also weil die Mavs halt früher oder später wahrscheinlich noch einen zweiten Star holen wollen. Und da meinte er, kann man nicht ausschließen, aber kann auch ganz gut sein, dass sie sich ziemlich bald auf einen neuen Vertrag einigen. Und voilà, also hat er recht gehabt. Und ich glaube, das macht für beide Seiten total Sinn, weil, also wie du schon gesagt hast, das ist jemand, der einfach vom Skillset, von dem, was er mitbringt, gerade wenn der Dreier fällt, eigentlich ein ziemlich perfekter Rollenspieler neben Doncic ist. Und also davon haben sie ja einige. Also Bullock und Dorian Finney-Smith würde ich da auch mit reinzählen, die halt einfach vielseitige Verteidiger sind, die sehr gut werfen können. Das ist halt irgendwie wichtig und Grundvoraussetzung. Jetzt, also die Hauptaufgabe hat sich für die Mavs nicht verändert. Das muss halt irgendwie der zweite Star sein. Aber dass man, wenn man halt schon mal dieses Grundgerüst an guten Rollenspielern hat, dass man die auch hält, das macht einfach natürlich Sinn. Und ich glaube, also bei Kleber ist halt das einzige so dieses gesundheitliche Ding, dass man eigentlich am allerliebsten seine Produktion für wahrscheinlich 33 Minuten hätte und das aber einfach zu viel ist. Und deswegen spielt er halt wahrscheinlich eher so, keine Ahnung, vielleicht in der Saison sogar ein bisschen weniger, damit man es halt in den Playoffs dann irgendwie hochfahren kann, aber in den Minuten, die er spielt, ist er halt, wenn er gesund ist, einfach ja ein idealer Rollenspieler.
Meinst du, das könnte auch so ein Grund sein, dass der Preis jetzt doch relativ, ja, du hast ja auch gesagt, so solide anmutet, also dass jetzt nicht die ganz großen Dollars fließen mussten, also natürlich verhältnismäßig immer noch, aber dass er halt dafür, dass er so ein guter Rollenspieler ist, dann doch irgendwie relativ preiswert in Anführungszeichen zu haben war.
Ja, also ich kann mir vor allem auch vorstellen, dass ihn das dazu motiviert hat, halt frühzeitig zu verlängern und nicht, wie ich eben meinte, zu gucken, ob er eine starke Saison spielt und dann auf einen offenen Markt kommt, weil dann vielleicht mehr drin gewesen wäre. Also dass man halt dann eher frühzeitig auf mehr Jahre geht, das macht ja auch aus Spielerperspektive Sinn. Und er ist halt einfach jemand, der schon, bevor er in die NBA ist, hat er in seinen jungen und Profijahren, glaube ich, zweimal ein ganzes Jahr irgendwie verpassen müssen und so, ne? Und hatte halt auch letzte Saison mit der Achillessehne teilweise Probleme und so. Und da, also dieses Wissen hat man dann ja einfach. Genau, dann gehst du halt auf Nummer sicher und das macht ja auch absolut Sinn.
Ja, vor allem gerade bei der Achillessehne. Also das ist ja wirklich so, also A, finde ich in dem Zusammenhang auch verständlich, dann zu sagen, ich spiele den Sommer nicht, weil ich eine lange Saison hinter mir habe.
Plus, haben, glaube ich, auch die Mavs gesagt.
Ja. Ja, also genau, dass der Arbeitgeber da irgendwie auch noch ein Wörtchen mitredet, aber wie gesagt, ich finde es dann auch zu sagen, hey, keine Ahnung, ich muss auf meinen Körper schauen, ich habe nur so und so viele Jahre und mein Vertrag läuft aus und ich habe mit dem Team auch noch was durch. Ich meine, keine Ahnung, es ist die monetäre Sache ist ja die eine Seite, aber ich glaube, die meisten Sportler sind dann doch auch sehr motiviert, da ja noch den Erfolg sich dann hinterher zu sichern und deshalb ist es, glaube ich,
auf jeden Fall
irgendwie verständlich. Noch eine Geschichte aus der NBA. Unser Freund Montrezor hat ein neues Team gefunden. Trifft da seinen alten Freund James Harden in Philly. Hat unterschrieben, Philly ja bekommt noch einen Big Man dazu. Ja, wir wissen ja um die defensiven Limitierungen des Montrezl Harrell, wissen wir ja, glaube ich, alle Bescheid. Jetzt ist die Frage, die letzten Jahre war ja immer so das Thema ohne Embiid, also wenn Embiid sitzt, wenn Embiid sitzen muss, wenn Embiid verletzt ist, oder halt die Minuten ohne Embiid sind schwierig. Wie siehst du denn jetzt so, wenn du die Sixers-Rotation anschaust, wenn du sagst, Paul Reed vielleicht, Montrezl Harrell, du hast jetzt halt einen offensivstarken Big mit Harrell, der auch schon mit Harden sehr viele Pick-and-Rolls gelaufen ist in Houston, das auch gut funktioniert hat. Dazu Paul Reed, wo man halt sehen muss, ne, der, ob er seine Unbedarftheit etwas ablegen kann im Laufe der Saison oder zur Saison. Aber wie siehst du die Verpflichtung allgemein und jetzt die Big-Man-Rotation insgesamt der Sixers danach?
Also, sie macht mich nicht wütend, aber ich finde sie, also ich, keine Ahnung, so das Ding ist, das ist halt jemand, der ihnen in der Regular Season auf jeden Fall helfen wird, weil es einfach, glaube ich, jemand ist, der offensiv ja einfach nach wie vor gut ist und gute Stärken einbringen kann und wie du schon gesagt hast, auch schon eine von früher existierende Verbindung irgendwie hat und der kommt halt rein, wird seine Punkte machen. Er wird auch stänkern, wenn er den Ball nicht genug bekommt, das weiß man auch, aber es ist halt trotzdem irgendwie so eine known commodity sozusagen, also man weiß ungefähr, was man bekommt. Wobei man, also wo man dann natürlich auch dazu sagen muss, man weiß auch, dass man in den Playoffs nicht so viel von ihm bekommt. Also dass es da halt einfach nicht so, dass es da schwierig ist für ihn. Und ich weiß, dass die Sixers und vor allem Morey immer sagen, ja, aber das spielt ja eh dann unser Star über 40 Minuten, das ist dann auch nicht so wichtig. Aber ich denke mir halt immer, wenn du halt noch ein, zwei junge Bigs im Kader hast, und das haben sie ja, wo man es vielleicht noch nicht so final weiß, wo die Reise hingeht, dann können wir auch sagen, geben wir die Minuten noch eher denen und gucken mal, was passiert, weil vielleicht ist da ja einer dabei, der uns in den Playoffs auch wirklich hilft. Und das wird jetzt halt nicht passieren, sondern es wird dann halt Harold spielen und es werden weniger Minuten für Reed und jetzt habe ich gerade vergessen, wie der vierte Kollege im Bunde noch heißt, noch ein junger Center, auf den Namen komme ich gerade nicht, aber jedenfalls.
Ja, ich glaube auch nicht, leider.
Jedenfalls, ja, die werden dadurch halt einfach weniger Möglichkeiten haben und dann wird es natürlich auch schwerer sein, in der Zeit sich irgendwie darauf vorzubereiten, was dann in den Playoffs passiert. Und dann hast du meiner Meinung nach wieder eher das altbekannte Problem. Deswegen ist es, ja, wie gesagt, für mich, es macht mich jetzt nicht richtig betroffen und es ist aber auch keine Verpflichtung, wo ich denke, oh ja, super geil, haben sie eine Lücke gefüllt, die
Missing da war. Piece.
Ja.
Ich meine, gleichzeitig kann man sich überlegen, ob situativ dann einfach die Spielzeit verteilt wird hinter Embiid, also auch im Laufe der Saison. Also, dass wir halt sagen, okay, wir geben versuchen Paul Reed mehr Minuten zu geben, gerade weil er auch ein bisschen mehr
Länge hat. Okay, aber der Sixers Coach ist schon noch Doc Rivers, oder habe ich was verpasst?
Ja gut, aber Herr Stan Sugarman jetzt auf der Bank, der ein gutes Auge für Talente hat, weißt du?
Hoffentlich.
Ja?
Ja. Was hätte Stan Sugarman über die Defense von Montrezl Harrell gesagt? und über das ständige Beschweren, wenn er nicht den Ball genug bekommt.
Er hätte ihn erstmal diesen Berg wahrscheinlich hochsprinten lassen in Philadelphia, um zumindest mal die Voraussetzungen für bessere Defense zu schaffen. Und dann hätte ihn wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob er versucht hat, ihn mit Trash Talk irgendwie anzugehen, weißt du, also so ein bisschen mehr Ruhe findet in seinem Spiel, ein bisschen mehr seinen Zen findet und damit es dann auch in Ordnung ist für ihn, den Ball eben nicht die ganze Zeit zu bekommen, sondern einfach so mehr in seiner Mitte ist. Aber
ja, vielleicht. Vielleicht spielt in den Playoffs sowieso auch einfach PJ Tucker alle Backup-Minuten auf der 5, weil das ist ja jemand, der 48 Minuten spielen kann. Deswegen.
Bis er 48 ist auch, ja.
Ja, genau. Wenn Embiid drauf ist, ist er die ganze Zeit auf der 4 und wenn Embiid runtergeht, dann switcht er einfach auf die 5, macht noch ein bisschen mehr und dann.
Ja.
Und da in der Halbzeitpause geht er joggen, damit er
warm bleiben.
Genau, einfach ein bisschen in Bewegung bleibt.
Ja. Kann auch sein. Ja, ich finde es halt, sie haben sich halt irgendwie noch so ein bisschen so ein Stilmittel mit reingeholt. Ne? Ist halt die Frage, wie sie die Minuten dann verteilen, ist die Frage, wie sie es dann, wie es dann teamchemisch funktioniert, wenn sollte Harold nicht zufrieden sein, sollte jemand anders nicht zufrieden sein, sollten die Jungen nicht genügend Spielzeit bekommen. Aber grundsätzlich, ich meine, du hast ja noch einen offensiv starken Big hier geholt, der ja mit Harden vielleicht ein bisschen Two-Man-Game aufziehen kann. Also vielleicht, ja.
Ja, also in der Regular Season hilft er ja auch einfach. Also
ja.
Das ist ja.
Genau. Gut, dann hätten wir die NBA abgehakt, dann können wir eigentlich auch mal Richtung Eurobasket gehen. Vielleicht noch so ein bisschen persönlich, was ging bei dir noch so? Was war in Köln noch so? Ich meine, du hast Tim McMahon angesprochen, das Interview. Du hast gerade diese etwas komplizierte Zugreise. Was war noch so in Köln, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben? Wann haben wir gesprochen? Am Montag?
Montag, glaube ich, ne?
Ja, genau. Ist noch irgendwas unfassbar Erzählenswertes passiert? Mit wem warst du diesmal joggen? Oder vielleicht auch schwimmen? Oder keine Ahnung.
Ich war nochmal frühstücken mit McMahon. Nee, ansonsten waren das, also es ist halt irgendwie so schwer, das so zu rekonstruieren, weil das halt irgendwie einfach voll hektisch war. Es ist halt mega viel, mega schnell passiert und man ist irgendwie permanent auf dem Weg zur Halle oder sitzt dann irgendwo und schreibt und grundsätzlich, aber war halt cool, also auch viele Gespräche, wo ich jetzt, ich habe mich mit einem Scout länger unterhalten, der wo ich jetzt nicht so viel drüber erzählen darf, weil das ist halt eine reine Geheimbranche, aber das war auf jeden Fall auch ziemlich spannend und das sind halt so Sachen, die passieren halt auch nur, wenn du in die Halle gehst, ne, und da nimmt man dann schon irgendwie was mit, aber was jetzt bei mir ehrlicherweise am meisten einfach hängen bleibt aus den letzten Tagen, ist dieses Frankreich-Slowenien-Spiel, weil das halt einfach nur unfassbar gut war und es krass war. Also ich meine, es war jetzt dann im Lauf der letzten Woche, das waren die ersten Male für mich, dass ich Doncic in Person gesehen habe, ne? Und er war am Anfang wirklich nicht so gut. Slowenien war auch nicht so gut und irgendwie, also hat zwar schon immer wieder seine geilen Aktionen gehabt, aber es wirkte teilweise so ein bisschen desinteressiert. Und dann haben sie gegen Bosnien verloren und dann gab es ein Team-Meeting, wo es wohl auch ziemlich gekracht hat, wo sie sich dann halt danach einfach ja so ein bisschen berappelt haben. Mhm. Bei Doncic konntest du es dann halt voll sehen. Also in dem Spiel gegen Deutschland hatte er schon 36 Punkte gemacht und teilweise richtig gute Defense auch gegen Franz Wagner gespielt. Und man hat richtig gemerkt, okay, der Kollege meint es ernst, ne? Und ja. Er hat aber daher zum Beispiel seinen Dreier nicht getroffen. Und trotzdem dachte ich, okay, jetzt ist er da. Und dann einfach am nächsten Tag 47 gegen Frankreich. Okay, Deutschland hat den miesen Doncic bekommen. Das geht noch, Das geht noch eine Ecke besser. Und halt einfach dieser Floater-Dreier aus der linken Ecke über die ausgestreckten Arme von Rudy Gobert. Ich meine, du siehst dir sowas an und denkst, was zum Teufel?
Ja.
Das sind halt so Sachen, an die man, also das wird mir noch über sehr lange Zeit hängen bleiben von diesem Turnier, einfach diesen Wurf gesehen zu haben. War einfach krass. Also wenn Leute, die, wo du halt weißt, dass die auf diesem heftigen Niveau teilweise unterwegs sind, gerade wenn so NBA-Playoffs sind und so, und da siehst du sie in echt und dann schalten sie halt auch in diesen Modus, das ist halt einfach voll was Besonderes. Und das wäre jetzt zum Beispiel nicht passiert, wenn ich in der wenn ich mir die Gruppe D, glaube ich, wo Serbien drin war, angeguckt hätte, weil Nikola Jokic sich bisher noch in keinem Spiel groß anstrengen musste, glaube ich, dass halt alles irgendwie relativ chillig verlaufen ist. Bin mal gespannt, wie es da jetzt über die K.O.-Phase wird, aber einfach Doncic zu sehen, der angepisst war, der also fast zu beweisen hatte, glaube ich, den das dann aber auch irgendwann alles belustigt hat, der auch zwischendurch immer dann wieder so ein bisschen bestialisch gegrinst hat, wenn er, also vor allem gegen Gobert, der wirklich sein Leben schwerer gemacht hat, ne, das muss man schon sagen.
Wurde halt wieder mal an Perimeter vernascht, oder hast du wieder gesehen, eigentlich so, ne, so gut verteidigen kann er eigentlich gar nicht.
Vom Platz gespielt.
Ja, vom Platz gespielt.
Kannst immer wieder. Deswegen war, also über die ersten 5 Minuten vom Spiel hatte Slowenien, glaube ich, einen Punkt oder 3 Punkte. Also einen Freiwurf getroffen und irgendeinen Zweier gehabt. Und
das zum 1-0 halt oder was? Den Freiwurf zum 1-0? Was
ist das? Ja, das weiß ich nicht mehr. Ich glaube, eventuell hat der Franzose schon geführt. Aber
also nur verkürzt.
Dann hat halt Gobert irgendwie sein zweites Foul bekommen und auf einmal ging alles zur Zone. Aber klar, Gobert ist kein guter Verteidiger. Der hat eigentlich hilft er auch nicht.
Ja. Vom Platz gespielt. Ja, genau. Ja, aber das ist, was du sagst, wenn so ein besonderer Spieler so einen Modus höher schaltet, ich meine, Doncic ist halt schon natürlich nochmal eine ganz andere Kategorie, aber wenn man selber in der Halle ist, ich hatte das, was halt, habe ich wahrscheinlich schon mal erzählt, 2015 beim Euroleague Final Four mit Vasilis Panoulis.
Im Halbfinale. Das habe ich an der Glosse geguckt und gedacht, das wäre cool.
Und das war halt so, und das Geile war halt da ging es ja dann wirklich gegen also Olympiakos gegen ZSKA. Und da ging es halt eigentlich hat ZSKA, wenn ich mich richtig erinnere, schon eigentlich so wie das bessere Team aus der ganzen Zeit. Und irgendwann kam halt Olympiakos zurück. Und dann kurz vor Schluss hat er einfach, und Panoulis hat jetzt kein richtig geiles Spiel, also kein richtig gutes Spiel, aber er hat halt dann einfach irgendwann übernommen. Und es war einfach, er hat auf einmal plötzlich jeden Wurf getroffen und hat auch echt so gemerkt, so auf der Pressetribüne dann, so mit dem ersten Wurf, also schon so, okay. Also man hat es ja bei ihm auch schon oft gesehen, so halt in Europa, dass er halt, wenn es drauf ankommt, dann schon ganz gern mal da ist, so, ne?
Dass er den Pull-Up-Dreier von seinem Bauchnabel ungefähr von der Höhe abwirft.
Genau. Und dann hat er halt den ersten, er hat oft isoliert gegen Nando De Colo, glaube ich, was. Und dann halt einfach einen nach dem anderen. Und es hat sich so richtig hoch, also wirklich so hochgeschaukelt in der Halle, so. Und irgendwann alle nur noch irgendwie Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Das ist einfach nur unfassbar, weil es halt genau so, und er hat ihn halt dann das Spiel gewonnen damit. Und Olympiakos dann in dem Finale gestanden. Da verloren, glaube ich, gegen Real damals. Aber das war genau so ein Moment halt. Also er hat irgendwie so ein besonderer Spieler dann irgendwie nochmal in einen anderen Modus geschaltet und halt einfach gesagt, nee, Freunde, okay, wir machen jetzt Schluss und ihr könnt auch gern machen, was ihr wollt, aber wird sich nichts dran ändern.
Ja, das hat mein Excitement-Level so für die nächsten Tage auf jeden Fall auch nochmal hochgeschraubt, weil also das Spiel hätte halt locker ein Halbfinale sein können. Also Frankreich war da ja auch richtig gut und das war ja bis zum Ende wirklich, wirklich knapp und so und ich bin mal gespannt, was hier jetzt noch so geht. Also aus deutscher Perspektive ist es natürlich ein bisschen bitter, dass einer von diesen drei Fiesen, okay, und zwar der fieseste im Finale wahrscheinlich wartet. Aber es ist halt einfach was Besonderes, wenn solche Spieler so aufdrehen. Kann man nicht anders sagen.
Ja, Also und dann, wie gesagt, wenn du da mal in der Halle ist, am Fernseher ist ja schon geil, weil du da halt da ja schon mitgehst, aber wenn du in der Halle bist, so noch die, ja, die Stimmung rund um dich rum, wie es halt so langsam ist, ja, es klingt immer so banal, als würde es knistern irgendwie so ein bisschen und es wirklich so, man spürt es auch richtig, also man sieht es immer so, man spürt es auch, hatte ich da so den Eindruck, ist schon sehr geil.
Und das wird mir aus Köln auch auf jeden Fall mega hängen bleiben, dass halt auch die Spiele ohne deutsche Beteiligung, dass da halt einfach immer Stimmung war, dass da immer, immer irgendwie was los war, also dass auch alle Länder irgendwie ihren Support hatten. Also Litauen war natürlich lauter als die anderen, also und auch zahlreicher als die anderen, aber alle Teams hatten irgendwie ihren Support. Es gab natürlich auch unfassbar viele Doncic-Jerseys sowieso auf der Tribüne, womit man ja eh auch rechnen konnte. Aber also das fand ich insgesamt echt tief beeindruckend, muss ich sagen, weil ich habe halt bisher auch nur den Vergleich mit 2017 Tel Aviv. Und da war das aber halt wirklich so, wenn nicht Israel gespielt hat, dann waren teilweise, wenn es hochkommt, 200 Leute in der Halle. Und das klingt sehr übertrieben, aber es war halt einfach wirklich so, da war einfach überhaupt nichts los. Mhm. Das war dann, also ist halt komisch, wenn gefühlt mehr Journalisten da sind als Fans. Ne? Also es gab schon auch eine Reisegruppe und so, also auf den deutschen Fans und so. Und bei den Litauen-Spielen war natürlich auch was los, weil die kommen. Aber es war halt einfach was ganz anderes und ich finde auch so, auch was ich so gehört habe und was mir Leute erzählt haben, die halt schon mehr so Turniere mitgenommen haben, so, dass halt wirklich bei allen Spielen so viel los war, das gab es in der Form wahrscheinlich noch nicht.
Okay.
Cool. Oder halt sehr selten. Die Leute, die ich gesprochen habe, haben es zumindest auch jetzt nicht in der Form so miterlebt. Und das ist halt, also auch wenn du es mit so NBA-Spielen vergleichst, dass du halt Heim- und Auswärtsfans, beziehungsweise halt einfach Fans von beiden Mannschaften hast, dass sich dadurch so krass dann hochschaukelt. Das hast du ja auch beim Basketball einfach nicht so oft. Von daher war echt richtig besonders.
Ja, in Europa schon. Also auch da nochmal, Euroleague Final Four war damals auch richtig. Also halt so alle vier Teams quasi volle Hütte hatten.
Ja, das glaube ich. Das ist auch was ich unbedingt nochmal machen möchte.
Also ja, das ich kann es so empfehlen, weil das ist schon richtig geil. Und wie gesagt, es geht ja auch um alles sozusagen. Ja, wenn da die richtigen Mannschaften beteiligt sind, also Fenerbahce und Olympiakos sind da schon eine relativ gute Basis für ein launiges Beisammensein sozusagen in so einer Halle. Von daher, ist schon geil. Also, im Sommer wieder. Jetzt bin ich angefixt.
Ja, mach das. Also, ich habe ja auch den Großteil meiner Basketballspiele, die ich so gesehen habe, nicht in der Halle gesehen. Ja. Und also, ich meine, so wegen NBA ist es schon auch irgendwie okay. Es ist ja auch ein gewisser Hustle. Aber es ist, also von Zeit zu Zeit muss man es einfach mal machen, weil man es halt einfach nochmal ein bisschen anders sieht. Man hat auch nicht den Luxus, dass man sich alles 30 Mal in der Wiederholung anschauen kann, außer man hat Magenta Sport laufen auf dem Laptop, während man auf der Pressetribüne sitzt, was die ein oder andere Person bei uns durchaus getan hat. Aber man sieht es halt einfach irgendwie immer noch in einer anderen Form. Und auch, also wir hatten das ja damals, als wir in Chicago waren und irgendwie dann so neben LeBron standen und so, dann merkst du halt auch so, also die Dimensionen von den Leuten merkst du auch. Ja. Und auch wenn du neben Doncic stehst, ne, das ist halt, der ist halt einfach riesengroß und kompakt.
Und athletisch.
Und das kommt halt auch einfach nochmal mehr durch, als wenn du ihn jetzt im Fernsehen siehst.
Ja, weißt du noch damals in Chicago, als wir durch den Gang gelaufen sind und da so ein riesen Dude stand, sehr hoch, aber auch relativ breit. Und wer ist denn das? Wir haben nur so von hinten gesehen. Und sah irgendwie jetzt nicht ganz wie ein Profisportler ausgefühlt, drehte sich um. Hallo, Zach Randolph.
Das hatte ich tatsächlich nicht mehr auf dem Schirm.
Ja, das Bild ist mir so drin geblieben, weil er einfach so, er hat diese Dimension dieses Menschen irgendwie. Und ich halt auch erst, ja, gut, war natürlich auch Chicago im, was war's denn? März oder Februar?
Ich glaube, Februar. Es war auf jeden Fall ja noch, unter Null und Eissturm und überhaupt.
Genau. Also schreit nach dem Mantel. Also und er hatte auch den Mantel
an. Wahrscheinlich Juni.
Ja, genau. Kann auch passieren. Wobei irgendwann macht es auch einfach so einen Sprung in Chicago, oder? Also von minus 10 auf plus 80. Und es ist dann halt einfach nur noch heiß. Aber übertrieben natürlich. Ja, aber da diese Dimension war auch krass. Genau, stimmt. LeBron. Ich weiß noch, wie ich LeBron irgendwie... Ich war sehr Bulls fixiert damals. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst.
Ja, damals ist vor allem gut. Ja,
hat sich gelegt mittlerweile. Mittlerweile gehe ich da wesentlich objektiver an die Sache ran. Und Marko Simonovic, wie siehst du so? Vielleicht mal, oder hast du noch irgendwas, was steht dazu an? Morgen geht's ja los. Hast du jetzt noch irgendwelche großen Termine oder einfach morgen Halle und dann eins am anderen weggucken?
Ich habe eben noch ein Gespräch geführt mit Per Günther und das werde ich dann noch, wenn wir durch sind mit Aufnehmen, werde ich das alles noch abtippen und einen Artikel daraus machen und das geht dann, glaube ich, morgen früh raus. So, Deutschland spielt ja erst um 18 Uhr, das ist also noch ein bisschen Zeit, um das zu lesen und dann muss ich mal gucken. Also es sind halt 4 Spiele nacheinander und ich weiß ja, dass ich danach dann auch noch ein bisschen was tun werde. Deswegen ist halt die Frage, ob ich mir eventuell ein Spiel auch aus dem Zimmer quasi noch gebe, aber andererseits ist halt das erste Spiel morgen Türkei-Frankreich und wie Erdin Ataman gesagt hat, sind 3 bis 4 Millionen Berliner halt Türken und deswegen wird da wahrscheinlich schon eine gewisse Stimmung sein und eigentlich will man sich das wahrscheinlich nicht entgehen lassen. Also wahrscheinlich lasse ich es einfach morgen auf mich wirken und ziehe mir das einfach alles rein.
Also nachdem wir gerade über Stimmung gesprochen haben, wahrscheinlich wäre das Spiel, was man nicht unbedingt ausfallen lassen sollte.
Ja, außerdem muss ich danach dann ja mich mit ihm unterhalten, damit er wieder irgendwas sich über irgendwas beschweren kann oder irgendein ganz zweifelhaftes Statement raushauen kann.
Weil hat er mal einen Zeit?
Ja, in letzter Zeit ist sehr auffällig, was das angeht, würde ich sagen.
Ja, du kannst mal die 40 Minuten effektive Spielzeit und halt insgesamt 1,5 Stunden oder so nutzen, um dir endlich mal eine richtige Frage zu überlegen. 90 Minuten hast du Zeit, dann kannst du mal eine gescheite Frage überlegen und dann kannst du was rauskitzeln. Ja.
Aber so hätte das Turnier verschoben werden sollen, weil sich Shane Larkin jetzt verletzt hat.
Ja, klares Ja. Klares Ja, weil Wettbewerbsnachteil.
Ja.
Und so. Per Günther, ganz kurz, finde ich als Experten überragend. Also, weil du vorhin ja auch kurz gesagt hast, also angesprochen hast, dass Sončić ein bisschen für seine Verhältnisse langsam ins Turnier gestartet ist und sie hatten halt vor dem Deutschlandspiel, ich weiß nicht, wie du siehst von der Übertragung wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel.
Nee, also von den deutschen Spielen gar nichts. Deswegen, genau. Aber ich höre das auch nur immer, dass er das sehr gut macht und kriege teilweise mal irgendwelche Zitate von ihm mit, die mir Kollegen schreiben, die also halt auch genau wie du das halt irgendwie sehr, sehr positiv finden, was er da macht. Aber selber gehört habe ich es tatsächlich noch nicht.
Das Zitat wirst du wahrscheinlich dann auch bekommen haben, aber das hat endlich mal so irgendwie in eine Nutshell gebracht. Sie haben halt über Doncic gesprochen und haben natürlich dann auch über seine Quoten gesprochen, die noch nicht so gut sind, über die Probleme, in Anführungszeichen, die er hatte bis jetzt im Turnier. Und Günther sollte dazu was sagen. Und dann hast du gesagt, also jetzt bringst du mich natürlich in eine dumme Situation, dass ich als BBL-Knecht hier schlecht über Luka Doncic reden muss.
Ja, genau, das hatte ich gehört.
Genau, und das fand ich halt, ich fand das so geil, weil es halt einfach, also A, sagt er ja nicht, also er bringt er sich erst, also setzt es alles mal in Relation, wer hier über wen spricht, aber sagt dann nicht, dass er deshalb natürlich, dass deshalb alles, was Luka Doncic macht, richtig ist. Er sagt, okay, es läuft halt jetzt gerade einfach nicht so, aber er sagt es halt, es kommt halt nicht so von oben herab, so als ich bin der Experte und der, um bei dem Wort zu bleiben, Knecht auf dem Feld macht irgendwas falsch. Das fand ich irgendwie ganz cool, weil normalerweise, es geht ja oft schnell mit einem durch oder gerade mit Experten, so diesen, das ist scheiße und dann so, aber das fand ich irgendwie, das hat so eine, so dem Ganzen, der Kritik so eine Nuance hinzugefügt, die sich für mich viel, also es war ja, er sollte ja auch über Zahlen sprechen, die haben ja in der Grafik dann eingeblendet, wo Probleme waren, wo die Probleme im Dreier waren und so. Aber das fand ich irgendwie, das hat dem ganzen Segment eine Nuance hinzugefügt, die sehr entscheidend ist, finde ich. Weil sie sagt nicht, ich darf nicht drüber sprechen, was falsch läuft, weil ich nicht auf dem Niveau unterwegs bin. Sie sagt, aber ich bin mir durchaus bewusst, dass ich nie auf dem Niveau unterwegs war und deshalb trotzdem vorsichtig vorgehe und deshalb das Ganze halt mit Respekt mache. Und das fand ich sehr cool, weil es irgendwie,
Ja, absolut. Also das ist eine Einordnung, die man nicht oft bekommt und die aber irgendwie einfach, also sie kann dazugehören und das ist was Positives, wenn sie dazugehört, sehe ich auch so.
Und ist er denn als Gesprächspartner so angenehm, interessant und durchdacht, wie er so rüberkommt im Fernsehen?
Ja, absolut. Also ich finde vor allem auch, das ist, wo sich halt, glaube ich, viele Leute was von abschneiden können, ist auch das, wenn er das Gefühl hat, er weiß es nicht genau oder er ist nicht derjenige, der etwas so inhaltsvoll beantworten kann, wie jemand anders, dann sagt er das halt auch. Also dann schwurbelt er sich nicht einen zurecht, sondern dann sagt er halt, dass das irgendwie das Thema bei wem anders besser aufgehoben ist oder so. Und das finde ich halt sehr gut.
Ja, voll. Also
Und er hatte auch Glück, weil er gestern vor der verdammten Weichenstörung in Köln einen Zug erwischt hat. Und er meinte, er wäre der Einzige gewesen, der sauber rausgekommen ist. wahrscheinlich auch der Einzige, der so früh aufgestanden ist, aber dafür auf jeden Fall auch Shoutout.
Der frühe Vogel oder frühe Pär fängt, ne? Ja. Den Zug.
Was hältst du denn von seiner... Ich bin immer noch sauer.
Ja, nee, ist okay, zu Recht. Aber was hältst du denn von seiner Aussage? Die hast du eventuell auch mitbekommen nach dem Spiel, als er gesagt hat, okay, jetzt stimmt der Dennis Wucherer zu, dass diese Mannschaft Europameister werden kann, nämlich weil sie gegen Slowenien eigentlich, was hat er gesagt, er würde ihnen eine 3+ geben, Slowenien würde eine 1- geben. Also er wusste ja nicht, dass Deutschland den schlechten Doncic bekommen hat, sondern der hat am nächsten Tag dann der richtige Doncic-Auftritt gegen Frankreich. Aber halt, dass halt schon ein sehr, sehr gutes Doncic-Spiel gebraucht hat, dass Dragic gut war insgesamt und dass bei Deutschland wenig funktioniert hat und es trotzdem relativ, ja, trotzdem eng war. Also ich meine, es gab ja den, kurz vor Schluss gab es ja diese Sequenz, in der Deutschland auf -2 hätte stellen können, mit einem recht guten, recht offenen Dreier, glaube ich, war es von Franz Wagner. Würdest du zustimmen? Würdest du mit Abstrichen zustimmen? Würdest du widersprechen?
Also ich würde sagen, dass Deutschland bei einer 3+ war ungefähr, da gehe ich mit. Dass Slowenien eine 1- war, da bin ich mir nicht so sicher. Also da hätte ich gedacht, die hätten auch mehr Steigerungspotenzial noch gehabt, als das, was sie da gezeigt haben. Also ich fand sie defensiv gut. Ich hatte vor allem das Gefühl, dass sie am Anfang die deutsche Mannschaft so ein bisschen überrumpelt haben, also mit diesem Hard Hedge, was sie gespielt haben, also weil und sie haben es das ganze Spiel über wirklich beeindruckend gut geschafft, Deutschland aus der Zone rauszuhalten, das war schon gut, aber das ist halt auch so ein Ding, ich hatte das Gefühl, dass halt von der deutschen Mannschaft ein bisschen spät irgendwie die Reaktion kam und sie ein bisschen spät darauf dann geschaltet haben, okay, müssen wir den Ball schneller bewegen, müssen wir halt schneller irgendwie das Mismatch finden, müssen auch sauberer die Pässe spielen und so, das hat alles so ein bisschen gefehlt und dadurch hatte ich das Gefühl, dass halt vielleicht noch nicht die A-Version von Slowenien so richtig gefordert war. Also ich fand sie jetzt zum Beispiel gegen Frankreich insgesamt wahrscheinlich schon ein Stück besser. Also nicht nur Doncic, sondern und da hatten sie Mike Toby gar nicht dabei, der ja schon auch der wichtigste Big Man ist, den sie haben. Und ich glaube, deswegen, ich stimme dem Statement in Teilen zu. Und Europameister finde ich ein großes Wort. Man hat diese Ansetzung mit im Viertelfinale wäre es Griechenland, wenn man gegen Montenegro gewinnt. Und das ist aber, also wenn man halt diesen Qualifier dazu braucht, dann ist es Griechenland. Da muss man auch dazu sagen, okay, dann gibt's aber halt noch Mannschaften, die bessere Karten darauf haben, Europameister zu werden. Und ja. Ja, irgendwie weiß ich es aber auch nicht so genau, weil es könnte, wenn alles perfekt läuft, dann kann es natürlich schon passieren. Und also ich finde auch, dass die bisher echt gut auftreten, sehr gefestigt auftreten und dass sie auch trotzdem noch Luft nach oben haben, gerade offensiv, was die Starting Five angeht, weil das ist halt abgesehen von Wagner, der überragende Quoten hat insgesamt, ist es halt von der Starting Five einfach noch alles ausbaufähig, finde ich. Also sowohl was den Fluss angeht, als auch was die Quoten sowieso angeht, als auch was so das grundsätzliche Spieltempo angeht, weil mir das häufig so ein bisschen zu langsam reinkommt. Da geht schon noch mehr, aber ich weiß nicht, im Endeffekt müsstest du halt trotzdem dann wahrscheinlich mindestens 2, vielleicht aber auch sogar 3 aus Serbien, Slowenien und Griechenland schlagen, bis du dann Europameister bist. Und das ist halt schon eine krasse Hausnummer. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man 1, vielleicht auch 2 schlägt, aber 3?
Es müsste sich die berühmte Dynamik entwickeln, damit man wirklich 3 schlägt wahrscheinlich. Was nicht ausgeschlossen ist, also ich meine, ich
bin auch genau, es ist nicht auszuschließen, aber es wäre schon krass. Es wäre jetzt für mich schon also schon noch eine sehr große Überraschung, auch wenn ich finde, sie waren so in der Gruppenphase wahrscheinlich so die vielleicht die viertbeste Mannschaft, hätte ich jetzt mal gesagt.
Nach Serbien.
Hast die 3 Großen und dann hast du die. Ja.
Kommt wahrscheinlich hin. Nach allem, was ich gesehen habe, auch nicht alles verfolgen können, aber
ja, was ich auch nicht. Also das ist ja das Ding, man kriegt von den anderen Gruppen zwar ein bisschen was mit, aber der Fokus war natürlich ganz klar auf Gruppe B, aber ich bin auch froh drum, weil das war mit großem Abstand der beste Basketball, die besten Duelle, weil halt einfach keine andere Gruppe ansatzweise so hochkarätig besetzt war. Also Bosnien hätte sich in jeder anderen Gruppe wären die Zweiter geworden oder Dritter. Die sind halt jetzt als Fünfter ausgeschieden. Das ist schon eine Hausnummer. Also auch von so Spielen wie Litauen und Bosnien, da ging es halt einfach ab. Das waren einfach richtig gute Teams. Und ich glaube, so hattest du es jetzt nicht unbedingt in den anderen Gruppen.
Nee, das stimmt. Also von daher, und ja, Deutschland hat es Ja, wir haben Montag ja schon drüber gesprochen. Also für mich auch überraschend gut gemacht. Wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht so nah an dieser Nationalmannschaft dran, dass ich da jetzt irgendwie Erwartungen in irgendeine Richtung hatte. So muss ich auch gestehen. Aber jetzt, wie du sagst, also ich finde, das sieht alles irgendwie sehr gut aus, sieht gefestigt aus. Das hast du ja auch geschrieben in deinem Text nach der, so, ich glaube, nach der Vorrunde. Hast du ja in diesen 3-Seiten-Text veröffentlicht gehabt, ne? Genau, also wo es eben darum ging halt, dass sich dieses Team halt einfach schon wahnsinnig lang kennt. Diese Alba-Connection hast du ja erwähnt, bei der auch Skiffey gesagt hat, dass es wirklich Vorteile bringt. Schröder, Theis, die sich aus Braunschweiger Zeit noch kennen. Und das finde ich, merkt man schon. Und gleichzeitig, wenn du sagst, also gegen Slowenien gab es ja diese Phasen, wo sie den Ball bewegt haben, wo sie sich selber gut bewegt haben. Und wenn das halt mal irgendwie, wenn sie das mal von Anfang an reinbekommen, also gerade so mit der ersten Fünf dann, dass sie halt offensiv ähnlich gut aus der Kabine kommen wie ich heute, dann sieht das alles schon, dann hast du halt, wie gesagt, dann hast du halt dieses berühmte Steigerungspotenzial, mit dem du vielleicht auch meinem Gegner so ein bisschen, dem Gegner am Anfang so ein bisschen überrumpeln kannst, in Anführungszeichen. Und ich meine, was ich jetzt interessant fand in dem Slowenien-Spiel, dass wir ja am Montag und du ja am Montag spekuliert hattest, ob Franz Wagner zum Beispiel halt jemand wäre nach dem Spiel gegen Litauen, der da irgendwie ja mehr Touches bekommt am Anfang. Wir haben uns überlegt, wie das aussehen kann. Und Slowenien hat ja Wagner danach dem Spiel selber auch gesagt, hat es ihm genau das halt erschwert. Also so seine Bewegung abseits des Balles und halt seine Cuts und dass er dann halt irgendwie in Positionen kommt, in denen er sich wohlfühlt. Und das fand ich dann ganz interessant, das A von ihm zu hören. Man hat es vorher natürlich auch auf irgendeine Art wahrgenommen. Vielleicht jetzt nicht, ich will jetzt nicht sagen, dass ich es genau so explizit genau so gesehen habe. Ja, stimmt, Franz, so habe ich auch gesehen. Aber halt zumindest man hat wahrgenommen, dass es da Schwierigkeiten gab und dass er nicht so in die Position gekommen ist. Und da bin ich jetzt halt auch gespannt, was da jetzt dann so der Konter dann sein wird, der Deutschen. Also, weil, wenn jetzt eben Teams sich dann auch mehr auf Wagner und seine Bewegung einstellen, was überlegt sich Gordon Herbert da, was für Sets gibt's dann da und wie bekommt man ihn dann trotzdem wieder zu seinen Spots? Und was macht Dennis Schröder? Ich meine, Schröder hat ja auch gesagt, ich meine, wenn der Wurf irgendwann fällt, so weit entfällt, dann na, ist da auch noch Potenzial. Also, naja.
Ja, das ist halt, also, die Slowenen haben das halt auch wesentlich konsequenter. Oder wahrscheinlich waren sie die Ersten, die es so richtig genutzt haben, dass halt die Starting Five mit Ausnahme von Wagner, dass da halt momentan einfach nicht viel Spacing da ist. Ne? Also sie sind gegen Schröder unterm Screen durch, haben halt den gehatcht und dann wieder zurück dadurch halt. Also was halt der Unterschied davon ist, ist, dass halt wenn ein, normalerweise wenn halt ein Block gestellt wird, dann wird ja die Defense dazu gebracht, dass es halt in irgendeiner Form reagiert werden muss, dass es halt Rotationen gibt und so und dass halt wenn auch nur kurz teilweise irgendwie ein Vorteil oder eine Lücke zumindest kreiert wird. Und wenn du aber den Wurf quasi nicht respektierst, und also der slowenische Coach hat nach dem Spiel gesagt, everybody knows Dennis is not a good shooter. So, but everybody let them do what they want. So nach dem Motto. Kann man auch anders machen. Und sie haben es halt anders gemacht. Und da bin ich jetzt halt auch gespannt, wie dann der Konter ist. Also ob das dann heißt, okay, jedes Mal, wenn sie drunter gehen, nimmst du den Wurf und versuchst sie auf die Art und Weise zu bestrafen oder wenn das halt nicht klappt, was ist dann der Konter? Und das ist halt was sie sich, glaube ich, schon überlegen müssen, einfach weil, also ich glaube nicht, dass unbedingt Montenegro jetzt das Team ist, was das verhindern kann, also was dafür die Mittel hat, aber andere besser besetzte Teams, die werden sich halt schon eine Scheibe davon abschneiden und sagen, okay, wir müssen die Penetration zumachen, also gerade wenn es gegen Schröder geht, aber auch wenn es gegen Wagner geht, wir müssen halt diese Bewegung irgendwie erschweren und so viel Angst haben wir jetzt vor dem Shooting nicht, wenn jetzt nicht Lo, Wagner und Giffey irgendwie drauf sind, die momentan halt super ihre Dreier treffen. Ja, genau, Obst sowieso, der halt ja einfach auch ein überragender Schütze ist. Und in der Starting Five, wie sie bisher gespielt hat, sind halt einfach, abgesehen von Wagner, 4 Leute, die bisher nicht gut den Dreier treffen. Also alle unter 30% und teilweise sogar noch weit drunter. Und das ist natürlich auch eine kleine Stichprobe und so, das kann sich auch durch ein gutes Spiel schnell wieder ändern, aber für den Moment und also gerade bei Schröder ist es halt auch über seine Karriere so, gerade der Pull-Up-Dreier ist jetzt halt nicht die ganz große Stärke von ihm und es macht mehr Sinn oder es ist noch wichtiger, ihn vom Drive irgendwie abzuhalten und das werden halt noch weitere Teams versuchen und das werden sie auch gegen Wagner mehr machen.
Ist es denn dann eine Option, wenn du sagst, er soll halt einfach den Wurf nehmen, dass du sagst, okay, wer soll dann crash the glass quasi mit Vogtmann, Theis, Wagner auch, der auch eine gute Länge mitbringt, also halt, dass Schröder den Wurf nimmt und die anderen dann halt natürlich nicht blind, weil du wirst ja auch dann nicht den die schnellen Transition-Punkte dann irgendwie herschenken, aber dass du sagst, also es ist so ein bisschen eine, ja, so eine Art Strategie, dass wir dann einfach den schnellen Wurf nehmen. Entweder bekommt Schröder den Rhythmus oder, ich meine, Wagner ist ja auch ein smarter Rebounder zum Beispiel. Oder wir versuchen halt irgendwie da halt uns über Second Chance Points dann, was ja in München gegen Slowenien auch gut funktioniert hat. Also,
ja, vor allem, weil die Slowenen keinen Bock hatten, Rebound zu holen.
Auf jeden Fall. Aber, also genau, das ist natürlich auch ein Extrembeispiel. Aber so, dass das irgendwie was sein kann, was natürlich sehr, sehr, sehr banal wäre. Oder hast du irgendwie, siehst du einen anderen Konter? Weil ich meine, du hast ja auch gleichzeitig geschrieben, so diese defensive Identität ist schon auch die Identität des Teams. Deswegen ist auch Nicola Bapp ja so wichtig für die erste Fünf. Oder deswegen spielt er auch regelmäßig, einfach weil er ein guter Verteidiger ist. Glaubst du, dass es dabei bleibt? Also jetzt habe ich drei Fragen quasi verpackt. Wie siehst du das? Also, dass man halt so versucht, über Rebounds irgendwie noch mehr zu bekommen, und was wäre sonst irgendwie ein Konter, den du dir vorstellen könntest?
Also einmal kurz zu Weiler Bepp, der ist fraglich für das Montenegro-Spiel.
Ja,
das heißt, könnte sein, dass es sich dadurch, ja genau, deswegen hat er auch gegen Ungarn schon nicht gespielt. Da weiß man es jetzt nicht. Also könnte es dann natürlich sein, dass die Starting Five sich ein bisschen verändert, dass dann irgendwie an die Obst reinkommt und dann ist etwas mehr Spacing und offensiver Punch halt da. Aber es wird sich zeigen. Ich muss es jetzt in der richtigen Reihenfolge. Moment, zum Thema Rebounds. Ich glaube, das bringt nur was, wenn du halt vorher die Defense auch schon beschäftigt und bewegt hast. Weil wenn einfach nur einer dribbelt nach vorne, der Gegner geht unterm Screen durch und sonst sind aber quasi alle bei ihren Matchups, dann, wenn ein Team nicht komplett schläfrig ist, dann ist es dann auch in der Lage, da einfach auszublocken und dann hast du nicht viele Möglichkeiten. Also Slowenien hat ja in dem Spiel jetzt auch die defensiven Rebounds einfach geholt und hat das mehr oder weniger kontrolliert, auch wenn sie teilweise mit Doncic als ihrem Großen gespielt haben. Ne? Also die hatten ja häufig, also jetzt dann auch gegen Frankreich sowieso, weil Tobi gefehlt hat, aber sie haben häufiger mal ohne Big oder halt mit nur einem Big gespielt und haben trotzdem, also es geht dann halt über Energie, über sauber ausblocken und um Rebounds kämpfen. Und ich glaube, also man geht jetzt halt in die K.O.-Phase, da dann zu denken, wir crashen jetzt und das klappt dann schon. Das würde jetzt nicht reichen. Wenn man es vorher bewegt hat und so, dann kann das natürlich
mal
sein. Und also Offensiv-Rebounds können auch eine Waffe sein. Also das glaube ich schon auch. Also gerade wenn du halt mit zwei Bigs spielst, aber so als der primäre Konter, ich glaube, der müsste halt schon eher sein, eigentlich, dass man halt versucht, einfach mehr andere Bewegungen noch mit reinzubekommen, dass man halt den Ball ein bisschen schneller und sauberer passt, dass halt auch mal das weil, also wenn so hard hedge gespielt wird, dann ist kurz immer irgendwo was frei. Und das muss halt dann, glaube ich, schneller gefunden werden. Und man muss halt die Defense irgendwie dazu zwingen, dass es halt mehr in Bewegung gerät. Aber also ich glaube, gerade wenn es jetzt so diese Art von Defense wäre, da würde wahrscheinlich jetzt auch schneller ein Konter kommen, weil man es schon mal gesehen hat. Grundsätzlich ist es halt so ein bisschen die Frage, wie kann man dafür sorgen, dass auch gegen eine gute Defense, die quasi eine Mauer aufbaut, in Anführungszeichen, dass man halt trotzdem einfach zum Korb kommt, weil es muss halt so die Balance stimmen. Deutschland nimmt recht viele Dreier, das ist auch gut, sollen sie auch, aber also gegen Slowenien hatten sie nur 18 Points in the paint, das ist halt schon einfach sehr, sehr wenig. Und es muss halt so ein bisschen die Kombination aus beiden stimmen. Bin ich auch mal gespannt, was da noch so kommt.
Hast du so mit Blick auf Montenegro da irgendwas oder wie siehst du es mit Blick auf Montenegro? Also wir haben ja auch schon so gesagt, ja, wenn es dann weitergeht, dann vielleicht Griechenland, aber siehst du da irgendwie einen großen Stolperstein? Du hast ja schon gesagt, die anderen Gruppen hast du jetzt nicht groß gesehen. Wie gesagt, Nikola Vucevic nicht dabei. Damit natürlich schon an einer Maschine beraubt, sozusagen.
Aber der Maschine. Jetzt sind es halt irgendwie, also der Kendrick Perry, der kann halt heiß laufen. Mihailovic heißt, er kann auch irgendwie mal relativ viele Punkte machen, aber eigentlich glaube ich, dass das schon machbar sein sollte, wenn man halt konzentriert spielt, weil Montenegro, glaube ich, so gerade in Sachen Athletik eigentlich nicht die Mittel hat, um Deutschland zu verteidigen. Also ich glaube, das ist ein Spiel, wo man defensiv natürlich irgendwie diszipliniert sein muss, und gerade gegen Perry wäre es natürlich gut, wenn man Weiler Bepp zur Verfügung hatte, weil der eigentlich da ja das so natürliches Matchup für den ist, mit dem er, glaube ich, ziemlich gut klarkommen würde. Da müsste man halt sonst gucken, wer das übernimmt. Aber eigentlich haben die defensiv nicht unbedingt die Mittel.
Sollte
Deutschland in der Form aktuell schon eigentlich meiner Meinung nach klar für sich entscheiden. Was sich natürlich, das wird natürlich gut altern, wenn sie dann morgen rausgehen, aber du weißt, wie es ist mit den Predictions. Ich habe einfach ein ganz solides Gefühl, was das angeht.
Ja, und ich meine, wir können ja nur das nehmen, was wir bis jetzt gesehen haben, also gerade von Deutschland. Ja. Also wir können ja jetzt nicht davon ausgehen, dass jetzt morgen auf einmal alles, was bis jetzt gut funktioniert hat oder 80% davon nicht funktionieren und deshalb es dann irgendwie den Bach runtergeht. Das kann natürlich passieren, aber das kann man dann einfach schlecht vorhersehen. Und deshalb, nach allem, was man bis jetzt gesehen hat, glaube ich auch, einfach gibt's gute Möglichkeiten, dass sie weiterkommen. Und dann, gut, dann wartet halt der Große, der zwar Probleme hat, sein Spiel weiterzuentwickeln, aber irgendwie auch Stagnation scheint bei ihm ja schon ganz gut zu sein.
Wer braucht schon Skills, wenn man groß ist?
Ja, und sich durch Defensiven schlängeln kann, was natürlich kein Skill ist. Das wäre einfach eine Bewegung oder was auch immer.
Weshalb Gyorge Muresan der beste Spieler seiner Zeit war. Deswegen ist der Giannis jetzt auch der beste seiner Zeit.
Ja, genau so ist es. Nur weil Giannis ja noch ein bisschen kräftiger ist.
Ja.
Also, ne? Die Bewertung von Giannis finde ich schon immer geil. Also wirklich, ja, egal.
Aber halt auch eigentlich nur von der Seite von so ein paar Verwirrten,
ja, genau,
oder? Also ich glaube, der allergrößte Teil der Leute, die sich das wirklich anguckt, kann schon anerkennen, bei ihm sieht Scorn anders aus als bei Kyrie Irving. Und ich weiß gar nicht, wie man das formulieren soll. So, es ist
muss
schon,
kein Fehler sein.
Es ist der einzig wichtige Skill, dass man schwere Pull-Up-Jumper nach 48 Millionen Dribblings trifft. Da ist Giannis tatsächlich nicht der Beste drin. Aber vom Gesamtpaket her halt schon. Und also viele Leute können das, glaube ich, schon anerkennen oder sagen ja zumindest, er ist einer der drei Besten oder so. Das kann ich auch noch akzeptieren. Passt schon.
Ja, aber das ist genau, das fand ich auch ganz, das finde ich auch ganz gut, dieses Ding mit, was ist denn, sind denn Skills? Also wenn ich mir halt einfach, klar, das Skill-Level bei Kyrie hoch, aber es ist halt irgendwie, zum Basketball gehört halt mehr als dribbeln und sich schwere Würfe zu erarbeiten. Wenn ich mir permanent einfache Würfe arbeite, ja, es ist auch ein gewisses
Skill. Ja, warum sind die denn einfach? Weil ich sie erarbeite, weil ich halt was kann, was niemand sonst kann. So, ist doch hilfreich.
Ja. Was man eventuell als Skill bezeichnen kann. Aber egal. Ich glaube, wir sprechen dann drüber, wie es gegen Griechenland aussehen könnte, wenn es dann soweit ist. Weil vorher jetzt schon irgendwie zu sagen, so, okay, und dann hier und abgesehen davon, dass ich mir das alles auch noch ein bisschen genauer anschauen müsste. Trotzdem, wir waren jetzt erstmal Montenegro. Trotzdem, Bracket, wenn es jetzt so raus ist, Richtung, also bis zum Finale quasi, siehst du Mannschaften irgendwie im Vorteil? Du hast ja angesprochen, Serbien irgendwie jetzt nicht nicht groß gefordert gewesen. Jetzt gibt's dann irgendwie auch so mal so ein Ding, so, okay, fuck, auf einmal jetzt müssen wir aber wir sind noch gar nicht wir sind in einem Rhythmus, aber in einem anderen Rhythmus sozusagen, oder?
Dafür müsste ich jetzt das genaue Bracket vor Augen haben, um dir das beantworten zu können. Ich glaube, das ist, es ist, also, keine Ahnung, wenn du so ein Serbien beispielsweise bist, dann hast du eh den Anspruch, dass man letztendlich alle aus dem Weg räumt, aber in dem Fall weiß ich es tatsächlich einfach nicht.
Und trotzdem, grundsätzlich, wie siehst du, also ist es eine Gefahr, wenn man relativ, nein, es ist natürlich auch dann vielleicht aber so ein bisschen, ich suche irgendwie nach einem Problem, aber wenn du relativ einfach durch eine Gruppe marschierst, dass du dann halt, dass du Gegenwehr nicht mehr ganz so gewohnt bist auf einem gewissen Niveau und dann halt eventuell doch unangenehm überrascht werden könntest.
Es kann schon sein. Also ich meine, es würde jetzt dann nicht unbedingt für die Cleverness und Erfahrung von einem Team sprechen, aber also es kann theoretisch natürlich schon sein, dass du halt erst irgendwie Spiele hattest, wo du wenig bis kaum gefordert bist und dann wirst du vielleicht dadurch überrumpelt über ein Team, also von einem Team, was halt nicht so hoch rankt, also wie jetzt Litauen, die ja nur 2 von 5 gewonnen haben, die aber halt schon total battle-tested sind, ne? Also weil die halt einfach gegen krasse Gegner schon gespielt haben und ja auch immer irgendwie dran waren, dann kann das wahrscheinlich schon passieren. Ist halt so ein, ich meine, deswegen ist ja auch dieser K.O.-Modus so geil, ne? Weil du es ja nicht im Laufe einer Serie korrigieren kannst, sondern es ist halt dann einfach nur ein Spiel, sind 40 Minuten und da kann sowas grundsätzlich schon passieren.
Viertelfinale theoretisch zum Beispiel bei Serbien könnte Frankreich sein.
Frankreich finde ich halt irgendwie krass, weil die Defense ist schon teilweise sehr gut und offensiv spielen sie aber. Wenn der nicht drauf ist, dann ist besser. Ja. Wenn da Fall oder Poirier vor allem, Vinny Sexpants spielt ein komisches Turnier bisher. Aber sie sind offensiv teilweise so frustrierend. Also, weil sie halt manchmal so einen hölzernen Basketball so anti-modern und anti-spacing spielen und dann aber auch noch nicht mal irgendwie das schaffen, Gobert Pick and Roll vernünftig in Szene zu setzen, was ja schon möglich ist, ne? Also, der ist limitiert offensiv, aber er hat ja schon Stärken, die du halt einsetzen kannst, wenn du ihn in den richtigen Positionen abrollen lässt und so. Aber sie haben ihn halt teilweise dann so, so versucht zum Shortwall-Passer zu machen oder so. Und das, wenn, also Slowenien war darauf halt auch vorbereitet. Da war dann immer ein Verteidiger, der ihn vor der Birne halt noch getroffen hat, Offensivfoul angenommen hat oder ihm den Ball einfach weggerissen hat. Und also das ist halt einfach nicht clever, wie sie das machen. Ne? Mhm. Und dazu dieses Spacing-Thema sowieso ist. Das ist immer, wenn Ertel drauf ist, dann haben sie wenigstens einen, der halt Struktur reinbringen kann in die Offense. Aber ansonsten ist es schon sehr von Einzelaktionen irgendwie abhängig. Fournier ist natürlich auch, also der kann ja jederzeit einfach auch geil zocken und kann auch gegen wahrscheinlich fast alle, die in dem Turnier rumlaufen, mal so ein Scoring-Duell gewinnen, aber ansonsten ist man schon irgendwie davon abhängig, dass irgendwie man Steals bekommt und dadurch ins Laufen kommt, so die Athletik ausspielen kann oder man füttert Yabusele, der aber jetzt auch nicht unbedingt der effizienteste Scorer ist. Also offensiv sind sie einfach komisch, aber ich hätte sie schon trotzdem noch als ein Team auf dem Zettel, das schon eine Medaille gewinnen kann. Also einfach wegen dieser Defense. Und weil man denkt, okay, an einem guten Tag ist halt Fournier schon gut und dann können sie schon genug Punkte machen, dass das halt auch irgendwie passt.
Ja, wir sind gespannt. Ich meine, morgen geht's ja los. Morgen Sonntag die Achtelfinals. Dann ist Montag
Pause. Ein Tag Pause. Dann sind die Viertelfinals und Tag Pause.
Und dann so hangeln wir uns durch die Woche bis zum Finale, dann Sonntag in der Woche. Deutschland gegen Serbien. Und dann.
Heard it here first,
genau. Noch irgendwas? Noch irgendwelche letzten Worte, bevor es morgen in die Halle geht und du eventuell mit Tinnitus nach Hause kommst, oder?
Nö, ich freue mich drauf. Belassen wir es einfach dabei und wir hören uns dann, wenn wir die Achtelfinals überstanden haben, würde ich sagen.
Würde ich auch sagen. Dann können wir auch konkret drüber sprechen, wie es, ob es gegen Montenegro geklappt hat und wenn ja, wie und wenn nein, warum und so. In diesem Sinne, vielen Dank für deine Zeit.
Und gegen wen Griechenland ausgeschieden ist, ne? Ja. Das darf man ja auch nicht vergessen.
Eben, wer den Giannis-Code entschlüsselt hat. Also, ob Thomas
Satoranski. Ja, genau, die technischen.
Genau, ob Thomas Satoranski
zum Giannis-Doppel gerade durch ihre Gruppe gerade so geklebt sind, die schocken jetzt auf jeden Fall den Griechen-Bomber.
Ja. Ein Spiel? Ja, alles ist möglich. Fast alles ist möglich.
Das ist so
Turnierschaden. Ja, genau. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf und wir freuen uns natürlich auch, dass ihr dabei wart. Vielen, vielen Dank. Solltet ihr öfter zuhören wollen und uns noch nicht abonniert haben, könnt ihr sehr gerne machen. Sehr, sehr gerne sogar. Bei Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer. Schaut rein, wo immer ihr reinhört. Und abonniert, wenn ihr Lust habt. Und folgt uns gerne auf Twitter und oder Instagram. Schaut auch mal auf unserer Patreon-Seite vorbei. patreon.com/korbiger Podcast. Korbiger mit
AE.
Jetzt hast du nicht gedacht, dass du nochmal drankommst, gell? Ich hab
also, wie ist ISO?
Nee, aber weißt du, ich bin Teamplayer.
Spätes Pick and Roll.
Genau. Mehr Lonzo als Jamal Crawford. Ja. So, wenn man es so sagen kann. Genau, auf jeden Fall schaut da gerne mal rein für auch extra Content hin und wieder. Und ja, jetzt freuen wir uns aufs Viertelfinale. In diesem Sinne, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Genießt euer Wochenende, genießt die Achtelfinals. Ich habe gerade Viertelfinale gesagt, wir machen aber natürlich Achtelfinale, genießt die Achtelfinals und bis bald hoffentlich. Eingehauen.